Das ist wirklich körperlich zu arbeiten, ne? Weil die Gedanken an der Stelle mit Gedanken zu lösen, ist im Stress schwierig. Da würde ich Routinen einbauen.
Talk mit K. Mit Sarah Brasak.
Hallo und herzlich willkommen zu Talk mit K. Dem Podcast des Kölner Stadtanzeiger, der nur eine Regel hat. Wir laden interessante Menschen aus Köln ein. Heute geht's um ein Thema, das uns, glaube ich, alle betrifft, wenn auch in sehr, sehr unterschiedlichen Ausprägungen. Es geht um Lampenfieber und das kann natürlich die Hochzeitsrede vor der Family sein, das kann die große Präsentation im Job oder natürlich auch eine richtige Auftrittsbühne sein. Und vor mir im Podcaststudio sitzt ein waschechter Spezialist für mehr Auftrittskompetenz und der heißt Boris Beimann. Ich freue mich, hallo.
Ja, hallo, schön, dass ich da bin.
Du hilfst ja als Wettkampf- und Auftrittscoach Menschen dabei, ihre Auftrittsangst zu überwinden. Insofern passt das mit der Auftrittskompetenz. Ich fand das spannend, denn tatsächlich wird ja über Lampenfieber, finde ich, wenig gesprochen dafür, dass das ein Thema ist, das eigentlich jeden betrifft. Woran liegt das?
Das liegt, glaube ich, an zwei Dingen. Zum einen ist es immer noch ein Schamthema. So, zum einen, man denkt, mir fehlt was, wenn man Lampenfieber oder auch Druck oder Nervosität hat. Sportler sagen nicht Lampenfieber, die sagen Wettkampfdruck oder anderes. Das eine ist ein Schamthema, weil man denkt, mir fehlt was und es wurde einem auch nicht gezeigt, wie man damit gut umgehen kann. Das sind, glaube ich, so die zwei entscheidenden Punkte.
Ich hoffe natürlich auf einige sehr praktische Tipps von dir, die jeder und jede in ihrem Leben anwenden kann. Ich glaube, ich bin tatsächlich heute ein bisschen aufgeregter an diesem Podcast-Gespräch, einfach nur, weil es ums Thema Aufregung geht. Ich muss dann zum Beispiel aufpassen, dass ich nicht doppelt so schnell spreche. Ist das auch so ein Klassiker?
Ja, es gibt alles an Phänomenen, es sind ja alles Auftrittsphänomene und es gibt wirklich nichts, was es nicht gibt. Und es gibt Leute, die sprechen dann zu schnell oder manche sprechen zu langsam.
Gibt es eigentlich Menschen, die null nervös sind, die nie Lampenfieber haben?
Mit Sicherheit gibt es sowas irgendwie, aber die haben vielleicht irgendeine Besonderheit. Es gibt Leute, die auch keine Angst haben, weil gewisse Zentren im Hirn nicht mehr so gut funktionieren. Aber es geht ja nicht darum, Lampenfieber zu besiegen, das ist, glaube ich, eine komische Erzählung, sondern es geht darum, dass der Körper ja immer in den Situationen scannt, bin ich hier sicher oder nicht. Und ich gebe eine andere Definition für Lampenfieber. Und mir ist es immer wichtig zu sagen, ob du es Lampenfieber nennst oder Aufregung oder Nervosität oder Druckanspannung, es ist meistens eine Mischung an Gefühlen. Und es gibt nichts wissenschaftlich, was dir sagen kann, was Lampenfieber genau ist. Das heißt, da muss man eigentlich mal auch mal auf die Begriffsherkunft gucken. Und es ist für mich immer eine Mischung an Gefühlen und es gibt im Gehirn eine positive Skala und eine negative. Und die bewertet unabhängig die Situation. Und es geht eigentlich um dieses optimale Spannungslevel, so nenne ich das, damit du und ich hier jetzt sitzen und uns möglichst gut fühlen und das zeigen und erzählen wollen, was wir erzählen wollen.
Wie kann man sich denn so eine Skala eigentlich vorstellen? Also zwischen sozusagen, ich bin leicht nervös und dem Gehirn, was sozusagen abwägt zwischen sozusagen, ich fühle mich sicher und dem Guten und dem Schlechten.
Ja, das ist, glaube ich, einfach hoch individuell. Ne? Und meine Frage wäre eigentlich immer, ist es für dich spannend, dich bei deiner Situation ein Stück leichter zu fühlen? Und das gilt nicht nur für Profis, sondern ich hatte jetzt Leute fürs zweite Staatsexamen, was ich immer total schön finde, weil das so ein besonderer Punkt im Leben ist, ne? So Prüfungen auch an der Stelle. Es geht eigentlich darum, ist es für dich spannend, wenn du dich ein bisschen leichter fühlst? Für manche ist es kurz vorher, für manche ist es schon Wochen vorher, weil sie nicht so gut schlafen. Und der Körper summiert ja den Stress auf über die Zeit. Und eigentlich sollte man so drauf gucken, weil das mit Professionalität eigentlich zu tun hat. Und wenn du die Frage mit Ja beantwortest, dann lohnt es sich, mit dem Thema zu beschäftigen. Und es wird aus meiner Sicht stiefmütterlich behandelt in Schule, Uni, Musikhochschulen, wird das nicht professionell gut behandelt, leider.
Und dann stehen die Leute plötzlich da, vielleicht auf einer Bühne und denken, Mist, ich habe überhaupt keine Strategie.
Ja, genau. Oder sie denken, oh, ich brauche jetzt was. So. Und dann würde ich sagen, ist es, da gibt's natürlich auch Sachen, es lohnt sich, wenn das, was wir können, inhaltlich jetzt zum Beispiel zu erzählen und das Mentale quasi zusammenkommt, ja, dann werden Auftritte besonders. Ne? So. Und dann bin ich meistens danach mit mir auch ziemlich zufrieden. Und deswegen ist das hochgradig clever, ist jetzt keine Werbung, hochgradig clever, wenn man sich davor damit professionell beschäftigt, weil es ist auch nicht so kompliziert und es macht sogar Spaß, würde ich auch behaupten.
Du hast ja eben schon gesagt, genau, alle reden über Lampenfieber, keiner weiß, was es so genau ist und du hast auch angefangen zu erklären, was da sozusagen im Gehirn auch passiert.
Du bremst mich, wenn ich zu viel erkläre.
Oder im Körper, nee, ich hätte gern noch ein bisschen mehr.
Okay, gut.
Gut.
Also wir haben ja Zeit. Ich habe Zeit. Hast du Zeit?
Nee, ich habe auch Zeit.
Leg los. Ja. Was passiert in unserem Körper, wenn wir irgendwie merken, ja, wir kommen in so eine Situation, die wir jetzt erstmal bewerten müssen, neutral?
Ja, also ich versuche so zu erklären, um es relativ einfach zu machen. Eigentlich bestimmt immer unser Nervensystem, wie geht's uns in dem Moment. Und die Gründe, warum wir nervös sind oder auch die sind total unterschiedlich, die sind auch nicht immer entscheidend, damit es besser wird. Um ein Beispiel zu geben, wenn ich einen schlechten Auftritt hatte, und ich hatte ein paar schlechte, dann, und das war vielleicht noch besonders wichtig, und ich nehme mal jetzt ein Beispiel aus der Jugendzeit, Eltern waren noch da, Freunde waren da, besonderer Auftritt, und der lief nicht so gut, dann kann es sein, dass mein Körper das als unangenehmes Erlebnis abspeichert. Und es kann sein, dass Jahre später dieses Erlebnis quasi wieder hochkommt, wenn mein Körper denkt, jetzt ist es wichtig. Also wie eine kleine Verletzung, ne? Wie eine Narbe, die noch feuert, wenn man sie wieder berührt. Das kennen alle von uns, ne? Die so eine Narbe haben, die noch nicht so richtig verheilt ist. So, das ist dann Stress im Nervensystem. So, das kann eine Quelle sein und das ist bei Profimusikern, die haben so viele Auftritte, oder auch Leute, die in Unternehmen mal Präsentationen hatten oder die nicht gut gelaufen sind, kann gut sein, dass das eine Quelle ist. So, holt der Körper wieder hoch.
Körpergedächtnis quasi.
Genau, Körpergedächtnis und das... Ich würde es immer wertschätzen. Es ist super, dass der Körper das macht. Ne? Ist ja also hochgradig clever. Und das macht er aber nicht über den Verstand, sondern das macht er in dem Moment, wenn er sagt, ja, ich glaube, das ist wichtig. Und wir wollen diese Geschwindigkeit ja haben. So, jetzt kann man aber natürlich gucken, so schlimm ist es nicht mehr, ne? Oder du bist da eigentlich nicht in Gefahr. Und jetzt kann man mal gucken, dieses alte Erlebnis aus dem Körper zu bekommen. So ist eine Quelle. Eine zweite Quelle kann sein, rein kognitiv, wenn ich jetzt hier denke, ich muss jetzt hier besonders gut performen, ne? Oder hoffentlich findest du das gut oder hoffentlich finden die Zuhörer und Zuhörerinnen das gut, was ich erzähle, dann hätte ich Stress, weil ich hätte ein Ziel an Bord, was ich nicht unter Kontrolle habe. Und das kann man sich so vorstellen, dann entsteht Anspannung, wenn dieses Ziel nicht erreicht wird. Ein Beispiel dafür ist, ich will mit dem Auto pünktlich irgendwo hinfahren und jemand fährt langsam vor mir. Dann weiß jeder von uns sofort, was passiert. Es gibt eine Zielblockade und dann steigt die Anspannung. So, und beide Quellen können gleichzeitig zum Beispiel bei einem Auftritt sein. Und jetzt, um die Frage genauer zu beantworten, was passiert dann? Der Körper fährt hoch, Adrenalin geht los und so weiter. Wir fangen an vielleicht zu schwitzen. Alles wunderbar, was da passiert. Der Körper geht auch in eine Aktion, aber er verbraucht auch unheimlich viel Energie. Und die können wir sparen.
Ja, ich glaube, das, was du erzählt hast, kennt wirklich jeder von uns.
Absolut.
Aber trotzdem ist natürlich die 1-Million-Dollar-Frage, wie kann ich das dann verhindern oder wie kann ich damit arbeiten, dass Dinge einfach auch natürlich entstehen und ich sie dann in was Positives lenke. Es gibt ja die trotz Aufregung äußerlich verdammt ruhig wirken können.
Ja, absolut.
Und die, den man sofort ansieht, kann sich aber ersteres genauso schlimm anfühlen?
Ja, genau. Und das ist auch nie eine Qualitätsstufe, wenn ich jetzt mit Leuten arbeite. Geht es nicht darum, wie das außen wirkt, sondern erstmal, wie fühlst du dich, wie möchtest du dich da fühlen? Und es gibt Leute, die haben insofern vielleicht, man könnte sagen, vielleicht Glück, wenn man es denen nicht so anmerkt, aber ich hatte gestern gerade 9 Klienten für eine sehr große Moderation Ende des Jahres und der sagte, ich sterbe innerlich. So, ein ganz, ganz ruhiger Typ, ganz ruhiger Typ. Und die Qualität ist, da verbraucht der Körper auch Energie. Und da würde ich nie einen Unterschied machen. Es geht immer erstmal darum, wie fühle ich mich, wie das Publikum das bewertet, liegt eh nicht mehr in meiner Macht.
Naja, man muss ja auch sagen, es gibt natürlich die Aufregung im Moment selber. Und es gibt natürlich jemanden, wenn du sagst, Ende des Jahres ist der Auftritt. Wie sehr beschäftigt mich das eigentlich in den Wochen und Monaten vorher? Das kann ja auch Lebensqualität rauben.
Ja, genau.
Wenn man ständig drum kreist und denkt so, oh Gott, in 3 Monaten ist das und ich mache mich jetzt schon total verrückt.
Genau, jeder Gedanke kostet eigentlich Energie. Ne, ist eigentlich ein Output auch, ist wie eine Bewegung eigentlich, so ein Gedanke. Und manche können dann schlecht schlafen und das wissen wir alle, was dann passiert, das ist nicht gut. Und es nimmt wirklich Lebensqualität. Das ist die eine Seite, für die, wo es wirklich ein Leiden ist. Aber für die anderen, die vielleicht auch zuhören, da geht es auch um den Auftritt mehr zu genießen. Das heißt, pro Auftritt auch Energie zu sparen. Und ich meine, es ist ja verrückt, ich weiß nicht, ob du das kennst, Vorstellungsrunden in Unternehmen oder in anderen Kreisen oder bei Elternabend, die sind für ganz erfahrene Menschen oder erfolgreiche Menschen oft hochgradig unangenehm. Und da müssen wir nur unseren Namen sagen. Das ist eigentlich spannend, oder?
Ja, definitiv. Du hilfst ja ganz unterschiedlichen Menschen, aber eben, wie du es schon angedeutet hast, eben auch echt prominenten Menschen. Das sind Leute, die im Fernsehen auftreten, die Musik machen und da auf großen Bühnen stehen, Theaterbühne, Angst auf dem Sportplatz zu versagen. Ist das dann oft wie bei anderen Beratungs- und Hilfsangeboten auch? Viele kommen erst, wenn das Kind schon so ziemlich in den Brunnen gefallen ist?
Also da ganz wichtig, das Kind ist niemals im Brunnen gefallen. Danke für diese schöne Vorlage. Nein, weil man kann immer was machen. So, da bin ich ganz zuversichtlich. Ob ich jetzt derjenige bin oder jemand anderes, ist das gar nicht die Frage. Aber da bin ich total zuversichtlich, dass man Leuten helfen kann. Und gerade auch die, die viel schon ausprobiert haben, denen würde ich ganz klar empfehlen, weiter neugierig zu bleiben. Weil man mehr weiß, es entwickelt sich mehr und ganz viele Menschen mit ganz viel Erfahrung gibt, um Leuten auch relativ schnell zu helfen. Das ist das eine. Ist ein bisschen unterschiedlich. Also ja, es gibt schon Leute, die kommen relativ spät, weil sie aber auch vorher gar nicht so wussten, dass es dieses Angebot gibt. Das ist in der Art auch immer noch, würde ich sagen, neu. Oft wird das mitgemacht von Vocal Coaches oder so. Die sind aber nicht so spezialisiert auf das eigentliche Thema. So. Und ist auch gar kein Vorwurf, sondern es ist einfach so. Und dann gibt es manche, mittlerweile bereiten wir auch Produktionen oder Touren auch wirklich richtig vor. Und gerade die jüngere Generation, habe ich das Gefühl, die sind schon echt neugierig und die gucken noch ein bisschen mehr. Die haben das Schamthema vielleicht nicht mehr so stark. Ist jetzt aber reine Vermutung, ne? Und die gucken, alles, was mich irgendwie so ein bisschen besser macht, gucke ich mir an. Und das, würde ich sagen, ist eigentlich die schöne Haltung, da echt neugierig zu bleiben. Aber ja, es gibt Kandidaten, die sagen, ja, hätte ich auch gestern melden können, wäre auch okay gewesen.
Ich glaube, dass die Schamschwelle tatsächlich sinkt, auch unter diesem Begriff Mental Health. Ne? Also, dass Leute sich zunehmend auch anfangen, dafür zu interessieren. Auch Männer, das ist ja auch so ein Klassiker, Frauen haben sich vielleicht schon immer mehr dafür interessiert. Weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, Männer nicht so sehr oder hatten dann mehr Angst. Finde ich eigentlich gut.
Ja, also genau, der Begriff Mental Health ist gut und gleichzeitig auch der ist dann manchmal überfrachtet. Ne?
Total, ja klar.
Ich sehe es sogar noch spielerischer. Ne? Es ist ja auch oft eine Körperreaktion. So. Welcher Begriff dann jemandem hilft, um Zugang zu finden? Mein Job ist da ein Buffet eigentlich zu bauen, damit jemand anfängt, neugierig zu sein. Und manche Sachen sind total körperlich. Ne? Manche sagen, ich weiß gar nicht warum, aber ich zitter total oder so. Das ist das eine zum Thema Männer, Frauen. Ich habe überwiegend, also mehr Frauen als Männer, mit denen ich arbeite. Ich glaube auch, das liegt nach wie vor an dem Punkt, dass immer noch eine größere Scham da ist, weil Frauen auch vielleicht einen anderen Zugang nochmal haben. Das ist ein kleiner Ausschnitt, den ich habe. Ich kann das nicht für alle sagen. Aber die sagen auch eher schon mal, ja, das fühlt sich an wie eine Panikattacke. Und man sagt eher, ja, das ist Druck. So, da gibt es schon manchmal Unterschiede, aber das ist voll okay für die Arbeit. Es ist beides in Ordnung. Ich lasse die Begriffe immer bei den Klienten, ist total wichtig. Ne? Aber ja, da gibt es mit Sicherheit Unterschiede, aber ich gucke da jetzt nicht drauf und ich wüsste auch nicht, was es da so zahlenmäßig gibt.
Ist ja eine total interessante Frage, finde ich, weil es gibt ja auch Menschen, die zum Beispiel behaupten, naja, es gibt vielleicht auch mehr unsichere Frauen als Männer, was dann mit dem Thema Erziehung zu tun hat und ähnlichen Dingen. Man wird es, glaube ich, nicht so wirklich herausfinden können, beziehungsweise ich kenne die Studie dazu nicht, aber wahrscheinlich ist beides vielleicht auch in unterschiedlichen Ausprägungen mal wahr. Eigentlich würde mich jetzt doch nochmal sozusagen der Urknall interessieren bei dir. Wettkampf- und Auftrittscoach ist ja jetzt kein Beruf wie Bankkaufmann oder Bäcker, sage ich mal. Und du bist diplomierter Volkswirt. Wie ist denn das zu deinem Thema eigentlich geworden?
Das Thema hat mich schon immer begleitet einfach, weil ich als Kind, Jugendlicher damit Probleme hatte. Also Sport und Musik waren die wichtigsten Themen. Aber das war wichtig für mich und Musik, Klarinette, Saxophon viel gespielt. Und ich habe das, was ich zeigen konnte und was ich auch im Training oder was ich wusste, dass ich in mir habe, nicht geschafft, so in Wettkampfsituationen richtig zu zeigen, in gewissen Bühnensituationen. In manchen hat es geklappt, in manchen nicht. Und beim Sport hieß es immer, ich hätte Versagensangst. Und bei der Musik hieß es, ich hätte Lampenfieber. Das fand ich schon komisch, weil mir waren beide Situationen einfach schlecht. Und ich wusste, irgendwie kann es besser, aber ich krieg's nicht hin. So. Durch meinen Vater ist Psychologe, das heißt, da gab es auch schon ein Verständnis von gewissen Dingen und auch Zugänge. Das hat mir quasi aber alles nicht so geholfen. Ich hatte auch gute Trainer. Also ich habe Glück gehabt. Und das Spannende war dann auch, dass in manchen Situationen, zum Beispiel wenn mein Vater dabei war, dann war es für mich wesentlich stressiger, als wenn er nicht dabei war, obwohl er jetzt nicht leistungsambitioniert war oder mit Druck gearbeitet hat. Der war einfach gerne dabei. Oder Orchester war einfacher zu spielen, andersrum, Big Band war einfacher zu spielen als Orchester für mich, obwohl Orchester leichter war, technisch gesehen. Und das fand ich irgendwie spannend. Oder wenn ich aufstehen musste, hat sich auf einmal das Gefühl verändert. Und mir konnte keiner so richtig erklären, was da passiert. Das war eigentlich so die Geschichte. Und das Thema hat mich immer irgendwie begleitet. Ich habe mit Fußballern ganz viel gearbeitet, auch welchen, die das Gefühl hatten, sie wollen Profis werden. Und dann habe ich, die konnten natürlich schon wahnsinnig viel und gleichzeitig schaffen es in dem Umfeld natürlich wenige. Und ich habe gesehen, unter welchem Druck die standen. Und da dachte ich, 20 Jahre später muss es ja irgendwie mehr geben als früher. Zumal mir das reine Reden nur nicht geholfen hat. Das so. Ich wusste ja, irgendwie, ich kann es besser, aber irgendwie doch nicht.
Ne? Was meinst du mit das reine Reden?
Naja, also die Sätze, die wir alle kennen, also zum einen, ne, auch wirklich Zugang zu Gesprächsmethodik oder gesprächstherapeutischer Methodik, aber dann vor allem auch die Sätze, die man hört, du kannst es ja besser, ich habe es ja gesehen, die richtig Guten schaffen das, solche Sätze. Und ich so, ja, aber nein. ob das jetzt das Gutzureden war oder auch Übungen machen, das hat mir nicht geholfen, dass dieser Druck so wegging. Und das ist natürlich wahnsinnig frustrierend für alle von uns, egal auf welchem Level man ist. Ne? Das heißt, man konnte mir damals nicht so helfen und dann war ich in der Rolle, eigentlich helfen zu wollen. Und ich hatte damals schon eine systemische Ausbildung gemacht, also systemische Coach-Therapeut, die gleiche Ausbildung. Und ich hatte in der VWL, ich habe erst eine wissenschaftliche Karriere so ein bisschen angestrebt, stimmt gar nicht, ich habe es irgendwie gemacht. Und hatte da dann wieder so Wiedererleben, weil mein damaliger Chef war Sachverständigenratsvorsitzender, vor dem ich einen wahnsinnigen Respekt hatte. Und sobald er in den Raum gekommen ist, hat sich mein Erleben verändert. Es war wie Bühnensituation, es war wirklich wie früher. Und obwohl ich wusste, rational wusste, der will mir nichts Böses, ne? Na klar ist er schlauer als ich und klar kritisiert er was an den Ideen, die ich habe, weil das seine Aufgabe ist. Und das war für mich wahnsinniger Stress. Und dann dachte ich irgendwann, ich muss jetzt mal nachforschen in einem anderen Bereich, was da passiert. Und durch meine Musikzeit früher und auch das glückliche Umstände habe ich Freunde, die alle auf große Bühnen irgendwie gehen wollten. Und die habe ich ganz oft begleitet als Freund. Und dann haben die gleichen Geschichten erzählt wie die Fußballer. Und das fand ich hochgradig spannend. Und dann habe ich mich auf dieses Thema geschmissen, bis heute.
Jetzt wollen wir natürlich nicht über Namen sprechen oder darfst du wahrscheinlich auch nicht, wen du auch so berätst, obwohl das natürlich immer wahnsinnig spannend wäre. Was war denn so einer der krassesten Fälle, der dir so im Gedächtnis geblieben ist, also was die Problematik anging?
Was total bewegende Prozesse sind, und das hatte ich letztens wieder über einen Freund, kam eine Frau mit Migrationsvordergrund, Hintergrund, die Angst vor Bewerbungsgesprächen hat, weil sie deutsche Sprache nicht so beherrscht. Und eine super Frau, die total viel auf dem Kasten hat, aber die hat wirklich Stress. So. Und der zu helfen, ist total berührend und bewegend. Und dann erinnert mich das an eine Opernsängerin, die, oder auch, also eine als Beispiel, aber die zu mir kommt und sagt, ich muss das erste Mal auf Deutsch singen, vor deutschem Publikum. Und jetzt habe ich auf einmal Stress. Die hat sonst keinen Stress, es gab keinen besonderen. So. Und diese Prozesse sind total bewegend, ne, einfach, weil man es geführt hat, da geht es auf nochmal um mehr, finde ich. Also das und die Frustration. Also wenn ich jetzt in der Fremdsprache spreche, und jetzt habe ich sogar Glück, ich kann zwei Fremdsprachen noch wirklich gut, gleichzeitig kann ich mich nicht so fein ausdrücken wie im Deutschen. Und es gibt Momente, das nervt mich wahnsinnig, weil ich denke, ich kriege das nicht hin. Und das kennen alle von uns, wenn man da irgendwie gehemmt oder limitiert ist, ein anderer Teil kann das aber. Und den können wir aber nicht zeigen. Und so geht's. Deswegen würde ich sagen, es ist kein prominenten Thema als solch. Wir müssen da anders drüber sprechen, weil wir das kennen von klein bis groß. Krasser Fall, ich muss mal nachdenken.
Ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, aber also ich natürlich, wenn man über Prominente nachdenkt, SchauspielerInnen, MusikerInnen, ModeratorInnen, das sind ja Menschen, von denen wir so denken, naja, die können das doch und die machen das doch auch ständig. Also dieser, auch ein Spruch natürlich, Übung macht doch den Meister, die werden ja irgendwann mal doch auch keine Angst mehr haben. Ist das so überhaupt richtig?
Nee, eben nicht. Das passt zu dem, was ich vorhin so ein bisschen habe. Wenn wir es so erzählen, dass man Lampenfieber irgendwann überwunden hat und sich dann Leute, die im Fernsehen sind oder diese Erzählung auch noch annehmen und dann überrascht sind, wenn sie auf einmal dann nervös sind, dann denken sie, oh, was fehlt mir jetzt? Dann ist der Druck und der Stress groß. Warum? Naja, weil es reicht ja manchmal eine Veränderung im Kontext und dann ist man nervös. Also als Beispiel, wenn wir jetzt hier vor Publikum sitzen würden und da würde ein Idol von uns beiden auf einmal sitzen oder sich zeigen, dann könnte es sein, dass wir auf einmal aufgeregt werden. Das heißt, eine Person reicht unter 10.000 Leuten. Caroline Kebekus sagt das im Interview mit mir ganz, ganz schön, was da passiert. Es reicht eine Person vor 10.000 Leuten und alles verändert. Also kann ein altes Erlebnis wieder hochkommen. Oder ich kann Wochen vorher einfach krank gewesen sein und mein Körper ist eh schon in einem anderen Modus und dieser Auftritt führt zu einem leichten, zu so einem Tipping Point.
Was aber natürlich ein Unterschied ist, ich kann natürlich, sage ich mal, als Person, die nicht so oft Auftritte haben muss, auch wenn ein Auftritt ein sehr kleiner Auftritt natürlich sein kann, jeden Tag natürlich irgendwie beruflich passiert, kann ich ja auch versuchen, es so ein bisschen zu meiden. Das können natürlich Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, nicht, weil die müssen ja sozusagen sich auch diesen Situationen immer aussetzen.
Kleine Werbeunterbrechung in eigener Sache. Hier ist Sarah Brasak, stellvertretende Chefredakteurin des Kölner Stadtanzeiger. Wir berichten in der gedruckten Ausgabe oder im E-Paper des Kölner Stadtanzeiger sowie auf ksda.de täglich intensiv über alles Wichtige, was in Köln passiert. Aber natürlich auch in der Region, Deutschland und der Welt. Dieser Podcast ist für Sie kostenfrei hörbar. Deshalb freuen wir uns, wenn Sie unseren Lokaljournalismus und die Arbeit der Redaktion mit einem Abo unterstützen. Alle Infos dazu finden Sie unter ksda.de/abo. Oder für das rein digitale Abonnement unter ksda.de/plus. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Ich würde noch gerne was ergänzen, weil du gerade sagtest, ne, wir denken ja, die Leute müssen es kennen, wenn sie es x-mal gemacht haben. So, und an manchen Stellen stimmt es auch so. Gleichzeitig, es darf aus meiner Sicht niemals eine Wertung geben, warum sich die eine Person in der einen Situation wohlfühlt und in der anderen nicht. Und mit zum Beispiel dem ersten Opernsänger, mit dem ich gearbeitet habe, mit dem habe ich das Intendantengespräch vorbereitet. Das war für den wieder viel größere Stress. Ich habe heute mit einem Musiker gearbeitet, da ging es um Gagenverhandlungen. So, das ist auf einmal eine andere Situation und da kommt der Stress. Und es gibt Schauspieler, die gucken ihre eigenen Filme nicht, weil sie da aufgeregt sind oder Scham empfinden. Würde ich sagen, also ist nachvollziehbar, würde ich sagen, aus einer professionellen Sicht würde ich dran arbeiten, weil schon gut, wenn du dir das angucken kannst mit einer gewissen Objektivität und Neutralität. Das heißt, wir sollten, glaube ich, dieses ganze Thema, das sind alles Auftrittssituationen. Und Auftrittssituationen sind für uns besonders. Auch Social Media ist ein Auftritt. Das sage ich immer wieder. Und so müssen wir es verstehen. Und da geht es immer wieder um die Sorge auch vor einer potenziellen Bewertung oder entgleitender Kontrolle. So. Und deswegen haben Vollprofis das natürlich auch. Und es gibt immer natürlich irgendwie Ausnahmen. Aber ich wette mit dir, wir würden es schaffen, jeden Vollprofi nervös zu bekommen.
Das würde ich gerne mal sehen, wie du das machst. Aber kann man dann sagen, eigentlich unterscheidet sich ein Coaching jetzt mit einem Bühnenprofi gar nicht von einem, die du so mit normalen Menschen machst, weil eigentlich das dahinterliegende Schema immer das gleiche ist oder jedenfalls sich nicht hinsichtlich prominent oder nicht prominent unterscheiden.
Ja, das ist eigentlich das Schöne. Also natürlich muss man die Kontexte kennen und ich hatte das große Glück, beiläufig in auch Bühnenkontexten auch dabei zu sein und ganz viel beobachten zu dürfen. Das war mir früher gar nicht klar. Und zu verstehen, wie verhält man sich, was passiert da, wer ist wie im Stress und so weiter. Und natürlich ist es wichtig, die öffentliche Bühne zu verstehen. Ne? Das ist schon, glaube ich, besonders, oder wie Probespiele ablaufen für klassische Musiker und so weiter. Es ist schon wichtig, die Kontexte zu verstehen. Es ist aber nicht entscheidend. Und das Schöne ist eigentlich, ich hatte das vorhin erwähnt mit der Prüfungssituation, dass das von der Herangehensweise sehr vergleichbar ist. Warum? Weil der Körper ähnlich funktioniert. Das Thema ist trotzdem immer wieder individuell. Das heißt, es gilt beides. Es ist ähnlich und gleichzeitig hoch individuell. Aber ich arbeite, würde sagen, mit allen sehr ähnlich.
Vielleicht ein hemmungslos persönliches Beispiel von mir, weil ich im Vorfeld zum Podcast drüber nachgedacht habe, wann ich zum letzten Mal so richtig versagt habe vor Nervosität. Und ich bin letztes Jahr wieder in einen Tennisverein eingetreten nach langer Zeit. Und wurde auch dann gleich in die Damenmannschaft aufgenommen, ganz toll, und durfte auch, ich habe mich verhaften lassen, ja, aber ich habe es auch als Ehre empfunden.
Ja, das ist ja das Fiese.
Hab dann auch bei einem Mädenspiel mitmachen dürfen. Okay, das ist so eine Art Turnier, für alle, die den Begriff vielleicht nicht kennen. Und da war es dann eben so, erstes Turnier, erstes Spiel, total verkrampft, musste meinen Ball 3-4 Mal hochwerfen, um einen Aufschlag hinzukriegen, habe die einfachsten Balance ausgespielt. Ja. Also ich war einfach total in meinem Kopf, wie ich das dann so sagen würde, und habe es dadurch überhaupt nicht hinbekommen. Ja. Auch so ein Klassiker, ne? Ja. Und ich habe es beim zweiten Mal selbst geschafft, es zu überwinden, weil ich mir einfach gesagt habe, es geht original um nichts. Du bist in der untersten Liga, es interessiert kein Schwein, ob du dieses Spiel gewinnst oder nicht. Und es wird auch nicht besser dadurch, dass du dich jetzt so verkrampfst. Und das hat so funktioniert. Und da war ich so, wow, das ging ja super.
Ja.
Dann habe ich mir aber natürlich auch gedacht, naja, das Problem ist halt, es ging da um nichts. Ne?
Ja.
Das heißt, wenn ich den Vortrag von meinem CEO halten muss oder jetzt wer auch immer, funktioniert das natürlich schon wieder nicht, weil da geht's dann doch wirklich um was. Also wie ist da sozusagen, also ich finde, ich habe mich da erfolgreich selbst therapiert.
Ja, super, ich wollte gerade sagen, kannst du meinen Job machen.
Aber auf dem nächsten Level wäre ich schon wieder, Boris, was mache ich?
Ja, also absolut. Das Schöne ist, manchmal funktioniert es quasi mit den eigenen Erzählungen dagegen zu gehen, und ich würde sagen, wir lassen nur den Körper als Ressource aus. Weil oft weiß ich ja, ich kann es besser, aber ja, irgendwie glaube ich es mir ja gerade nicht. So, und was wichtig ist, mit dem Körper immer zu arbeiten und das Nervensystem zu beruhigen, weil es immer eine Reaktion des Nervensystems ist. Und um da den Zuhörern auch ein gutes Beispiel zu geben, wenn du zum Beispiel, ich weiß nicht, wie das war beim Tennis, wenn du in dem Moment erstmal dachtest, boah, jetzt geht's um was, oder jetzt zweiter Aufschlag muss ich bringen oder so, dann ist das, du willst was besonders gut machen in dem Moment. Diesen Gedanken, der da kommt, der ploppt ja auf, den machst du dir ja nicht. Ne, sondern der ist ja auf einmal da. Das finde ich auch wichtig, weil wir sonst immer sagen, ja, du stehst ja selber im Weg. Nee, die Gedanken kommen. Das ist eine stressende Auftrittsstrategie, und dann entsteht Stress im Körper. Was heißt das? Und das merkt man beim Tennis dann, und das hast du beim Hochwerfen gemerkt, der Agonist und Antagonist gehen gleichzeitig in Anspannung. Also Bizeps und Trizeps kann man sich jetzt vorstellen, wie wenn man die Fäuste oben hat. Das heißt, die Bewegung ist nicht mehr flüssig. Und du kommst auch nicht mehr, du kannst den Arm nicht mehr ganz ausstrecken, sondern wenn überhaupt nur noch mit ganz viel Kraft. So, und diese Koaktivität von Muskeln muss raus, und deswegen sind auch Finger langsamer von Profimusikern, die dann denken, was ist denn los, meine Finger laufen nicht mehr oder meine Stimme fühlt sich anders an. Ja, weil die Muskulatur anspannt in dem Moment. Und das muss quasi raus, und es geht vor allem, wenn man das Nervensystem wieder in Balance bringt und alle Sinne aktiviert. Da, das ist eigentlich der entscheidende Trick.
Alle Sinne aktiviert, ist gar kein Problem. Ich würde mal sagen, wir kommen jetzt wirklich tatsächlich so ans Eingemachte. Und da frage ich jetzt mal als Erstes, also du hast ja diverse Methoden und Ansätze. Eine höre ich raus, ist die Sinne aktivieren. Was würde das jetzt konkret auf meinen Fall dann bedeuten?
Ja, beim Tennisspielen?
Zum Beispiel, ja. Okay. Kannst aber auch ein anderes Beispiel nehmen.
Ich finde, das Tennisspiel ist ja irgendwie schön, aber alle Sinne aktivieren heißt, das Nervensystem einmal komplett durchgehen. Und das kann wirklich jeder machen. Also Atemtechniken sind auch gut und man kann ganz viel zeigen. Die verändern auch was mit dem Nervensystem. Gleichzeitig können wir das machen, was wir mit Kindern machen, wenn es denen nicht so gut geht. Das ist immer mein Beispiel. Kinder sind ein super Anschauungsmaterial und hilfreich zum Lernen. Was machen wir mit denen, wenn es denen nicht so gut geht? Wir gehen erstmal auf Augenhöhe. Wir bleiben nicht oben stehen, wir gehen auf Augenhöhe. Wir gucken denen in die Augen. Wie machen wir das? Meistens mit einer Haltung von Hoffnung, Zuversicht, Leichtigkeit, Empathie, Berührung, Verbundensein. Wir gucken nicht erschrocken. Ne? Das passiert, wenn wir selber wirklich im Stress sind, dann gucken wir erschrocken. Dann nehmen wir in den Arm oder wir berühren, wir klopfen, wir streicheln. Wenn wir streicheln, wird diese Information des Streichens schneller ans Gehirn geleitet als Schmerzinformation. Also die guten Krankenpfleger und Krankenpflegerinnen und so weiter, die nach einer Spritze halten die Hand drauf oder deine Hand tun die auf den Arm und sagen, streich mal drüber. Ja. Das machen wir auch. Das heißt, wir nehmen da die ganzen Sinne. Wir sprechen auch. Wir sprechen aber nicht monoton hoch, sondern wir sprechen in wohltuenden, hohen und tiefen Tönen. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ne, wir sagen alles gut. Und das, was wir sagen, spielt auch eine Rolle. Geruch ist dabei, Geruch der Eltern oder der Bezugsperson, total wichtig. Und das, was wir sagen, ist auch wichtig, aber glaube ich nicht so wichtig. Meistens sagen wir bei Kindern dann nicht, hör auf zu weinen, auch das passiert, wenn wir im Stress sind, sondern ja, stimmt, bist hingefallen, ja, Stimmt, Blut ist auch. Aber weißt du was? Bei dir geht's schneller vorbei als bei mir und jetzt holen wir ein richtig schönes Pflaster. Das heißt, wir sind in der Gleichzeitigkeit, in der Toleranz oder in der Akzeptanz unterwegs. Ist nicht so super, aber ist trotzdem alles okay. Das heißt, wir schieben das Gefühl auch nicht weg. Und wenn man sich das anguckt, quasi auf der Körperebene, nutzen wir das ganze Nervensystem. Und wenn wir das verstanden haben, können wir das Gleiche machen. Können jetzt ketzerisch sagen, wir Erwachsenen reden nur. Und ich will das Reden gar nicht so schlecht machen, ne? Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Beim Reden spielt doch oft die Beziehung die viel größere Rolle. Ich bekomme den einen Satz von dem einen Freund gesagt und ich fühle mich wirklich wie eine Umarmung, so. Und den gleichen Satz von einem anderen Freund. Und ich denke mir dann so, das glaube ich dir nicht so ganz. Das ist zwar der richtige Satz, den man jetzt so sagt, aber ich glaube dir das nicht, weil die Beziehung eine andere ist. Das heißt, ich glaube, das Was ist gar nicht so erstmal entscheidend, sondern es kommt erstmal auf die Verbindung an. Und jetzt eine Übung zu geben, könnte man sagen, man könnte so den, man könnte die Nervendusche, so könnte man das nennen, machen. Man könnte alle 12 Hirnnerven aktivieren. Und wie geht das? Man fängt an, die Zunge zu bewegen, also kreist die Zunge. Man schnipst links und rechts, den Hörnerv zu stimulieren. Man schluckt den Kloß im Hals zweimal runter. Man hebt die Schultern. Man riecht hoffentlich noch an was Gutem. Parfüm, guten Duft mit auf die Bühne nehmen, ist ein super Tipp übrigens. Ne? Man klopft sich komplett ab von oben bis unten. Hände und Gesicht. Und dann hat man alle 12 Hirnnerven einmal stimuliert. Das nimmt in der Regel Spannung raus. Und Leute, wenn sie das zu Hause machen wollen, können mal gucken, wie weit sie mit den Zehenspitzen auf den Boden kommen. Dann diese Übung machen und dann nochmal auf den Boden kommen. Das ist meistens ein 10 cm Unterschied.
Meinst du die Fingerspitzen?
Fingerspitzen.
Fingerspitzen. Ja, genau. Also man bückt sich nach vorne und versucht auf den Boden zu kommen und dann wieder hoch.
Okay. Genau. Und dann macht man diese Übung und dann geht man nochmal mit den Fingerspitzen runter. Und dann merkt man, wie viel Spannung da rausgegangen ist. Und das Nervensystem, ist jetzt natürlich viel zu vereinfachte Erklärung, nicht richtig, ne, das quasi, man könnte sagen, öffnet sich, kriegt bessere Informationen und sagt dann, ich kann weitergehen. Und das ist auch wichtig, der Körper schützt uns ja bei Bewegung, bevor was passiert. Ne? Für die Sportler ist es wichtig, der geht ja extra in eine Anspannung, damit nicht irgendwas passiert in dem Moment. Und jetzt, wenn jemand einen Muskelfaserriss hat oder so, ist natürlich ärgerlich, aber man könnte sagen, ja, clever, dass dein Körper dein Gelenk geschützt hat. Ne? Also so, das kann man machen, diese Hirnnervdusche oder so, ist jetzt der neue Name dafür. ist eine super Sache, die wirklich jeder machen kann.
Also das ist ja jetzt eine Übung, sag ich mal, die kann man natürlich gut vor einem Auftritt machen. Wenn ich mir jetzt aber zum Beispiel vorstelle, ich stehe allein auf dem Tennisplatz und merke, oder ich sitze sozusagen auf der Bank daneben und eine Kollegin von mir wird total nervös. Das sind ja zwei sehr unterschiedliche Situationen. Also wie kann ich mich selbst relativ schnell beruhigen? Was kann ich machen? Und was sage ich zu der Kollegin, außer diesen Sätzen, die vielleicht gar nicht so hilfreich sind, die du in deiner Jugend gehört hast, damit die sofort ruhig wird? Also mal ganz konkret diese beiden Hacks.
Also ich finde das eine, ne, wenn du jetzt nicht irgendwie dir was gegönnt hast, wie man damit genau mit umgeht, weil es sind ja manchmal individuelle Themen, die dahinter liegen.
Klar, ne? Also du kannst jetzt nicht alles heilen, aber was vielleicht vielen Menschen helfen könnte.
Ja, genau, also das ist wirklich körperlich zu arbeiten, ne? Weil die Gedanken an der Stelle mit Gedanken zu lösen, ist im Stress schwierig. So, da wirklich körperlich aktiv werden. Würde ich machen und das würde ich mir da auch nehmen beim Tennis. Je nach Level kannst du dir eine kurze Pause nehmen. Je nach Level musst du relativ schnell weiterspielen. Aber da würde ich Routinen einbauen. Und wir haben, wer Rafael Nadal kennt, der weiß, da hieß es immer, der hat so viele Ticks, weil er sich so, weiß ich, sind es 12 Mal an Stellen quasi berührt. Da würde ich sagen, es hat er alles unter Kontrolle, es kann er alles immer machen. Da würde ich sagen, eine Routine gibt totale Sicherheit. Und sowas zu entwickeln, und das mache ich auch mit Leuten, wirklich Körperanker zu finden, an Stellen zu klopfen, in Verbindung mit einem Gedanken, den sie vielleicht sogar laut aussprechen können, der aber dann individuell ist. Jetzt könnte sowas, ich kann mir vertrauen, ist auch okay mit Aufregung zu spielen, ne? Das ist dann individuell, aber das würde ich erstmal machen, gucken, was da einem gut tut. Manche Menschen haben auch schon Affirmationen für sich gebildet, die ihnen gut tun. Da muss man auftun, dass sie nur richtig gut tun, dann kann man die aufsagen.
Was sind Affirmationen?
Ja, also man könnte auch sagen Kraftsätze, ne? So, ich kann das, ne? Oder ich vertraue mir oder was auch immer dann, ne?
Die man dann auf diesem Platz zum Beispiel murmeln könnte.
Ja, genau. Murmelpunkte oder man kann, also Anker dann bauen mit inneren Bildern auch oder mit Körperankerpunkten. Also gibt eine Tennisspielerin, mit der haben wir genau das gemacht, damit die in dem gleichen Gefühl und Flow bleibt, hat die immer an einer gewissen Stelle gedrückt quasi, um in dem Gefühl zu bleiben. Und manche haben einfach eine Berührungsfolge, sind die abgegangen. Ich finde auch diese Themen bei Fußballern interessant, wenn die so die Stutzen immer so hochziehen oder so oder mit einem Bein zuerst auf den Platz gehen, hast du immer so Aberglaube, ja, gibt viel Aberglaube. Ich finde es aber gar nicht so doof, ne, weil es auch eine Form von Sicherheit gibt und das haben die ja selber unter Kontrolle. Also das kann man machen. Man kann ganz bewusst in eine ruhigere Atmung gehen, eine verbesserte Nasenatmung. Wer besser durch die Nase atmet, sieht besser. So, das kann man auch machen, um sich schneller zu beruhigen. Und die zweite Frage war, wie kann man helfen an der
genau.
Stelle?
Genau, ich habe ja eben rausgehört, dass es so Sätze gibt, die manche auch gerne sagen, die total gut gemeint sind, aber möglicherweise das Gegenteil oder natürlich auch nichts bewirken. Was sind so Sätze, wo du sagst, don't do it in solchen Situationen? Und was sind Sätze, wo du sagst, da kann man eigentlich überhaupt nichts mit falsch und bestenfalls sogar echt viel richtig machen?
Gibt's, wäre jetzt schön, wenn es so eine klare Antwort gibt. Darf ich eine Geschichte erzählen dazu? Ich schweife ab, aber es passiert manchmal. Ich habe mal für ein großes Konzerthaus einen Vortrag gehalten und im Nachgang kam ein sehr erfahrener Musiker zu mir, der auch an der Hochschule gearbeitet hat und ganz viele Musiker in Probespielsituationen gebracht hat, also zu Profis und Berufsmusikern eigentlich begleitet hat. Und der war schon über 55 damals, glaube ich. Ein ganz netter Kerl, ganz spannend. Und der hatte mich dann im Nachgang an den Vortrag, hat er mich angerufen und gefragt, was mache ich denn, damit meine Schüler nicht so nervös sind bei Probespielen? Und dann habe ich ihm die Frage gestellt, ja, hast du mal gefragt, was denen gut tut? Und da ist er aus allen Wolken gefallen. Und das würde ich als erstes machen, mit deiner Kollegin, Tennisspielerin, fragen, was tut dir in dem Moment gut? Brauchst du Aufmunterung? Brauchst du Kontakt? Soll ich lieber die Klappe halten? Brauchst du eine Berührung? Was tut dir gut? Wenn man das noch nicht weiß, was einem gut tut, dann sich zu erlauben, auszuprobieren. Sowas mal ausprobieren, danach gucken wir uns an, ob das gut getan hat oder nicht. So, das würde ich sagen, weil die Sätze können bei dem einen super passen und bei dem anderen überhaupt nicht. Und deswegen gibt es da keine Antwort. Das ist ja das Spannende an der Arbeit. Es bleibt so individuell. Aber ich würde ganz klar mein Gegenüber fragen. Und das würde ich auch Managements immer empfehlen, mit ihren Künstlern und Künstlerinnen mal zu fragen, weil manchen tut es nicht gut, wenn du da im Raum bist. Und weil du bist auch nervös. So, und man nennt es ja auch Co-Regulation, ne? Kann ich mich beruhigen? Auch eine kleine Empfehlung, nimm zu wichtigen Situationen Menschen mit, die dir gut tun, die vielleicht gar nichts damit zu tun haben. Jetzt bei den Prüfungssituationen, nimm Leute mit, die danach mit dir einfach essen gehen oder in die Sauna oder mit denen du dich einfach wirklich wohlfühlst. So, das wäre meine Empfehlung. Ist unbefriedigend immer so, ne? Es gibt nicht diesen einen Satz.
Finde ich gar nicht. Mir fällt gerade spontan ein, der Kölner Sportprofessor Ingo Frohböse war schon ein paar Mal hier im Podcast, den schätze ich auch sehr und wir hatten eine Folge über Stress und da hat er gesagt, dass er seinen Studierenden vor Prüfungen empfiehlt, also mündlichen Prüfungen noch oft, aber natürlich bei ihm auch sportlichen Prüfungen, die sollen mit dem Fahrrad kommen, also die sollen sich vorher bewegen.
Ja.
Musste ich gerade dran denken, weil er sagt, die kommen völlig anders an und sind direkt gelöst.
Ja, immer über den Körper gehen, also das würde ich sagen, das ist das, machen wir automatisch eh schon eigentlich, wenn wir im Stress sind. Eigentlich.
Jetzt ist ja so ein Klassiker, man muss eben als Nicht-Bühnenprofi irgendwie auf einer Bühne sich präsentieren, weil man eben einen Vortrag vor den Kollegen hält oder ähnliches. Und da geht es ja auch ums Thema Körpersprache. Also man möchte sozusagen, dass die Körpersprache souverän aussieht. Man möchte Selbstsicherheit ausstrahlen. Das hat ja auch natürlich viel mit Angst und Stress zu tun. Gelingt mir das? Kann man sich sozusagen, gibt es da auch irgendwie einen Tipp, wo du sagst, Wenn man das beherzigt auf der Bühne, dann ist es schon die halbe Miete? Oder kann die halbe Miete sein?
Nee, ich würde es genau andersrum sagen. Wenn du dich da sicher fühlst, ich finde die Körpersprache, wenn es wie wirke ich da nach außen, dann möchte ich gefallen oder habe die Sorge, dass ich nicht gut ankomme. Und dann habe ich Stress. Das Wichtige ist, dass wenn ich mich da erstmal sicher fühle, und sicher fühle heißt mit mir, bin ich gerade okay mit mir, habe ich das Gefühl, ich bin gut genug vorbereitet, bin ich mit dem Thema gut verbunden? Also mag ich das vielleicht? Ne? Mag ich den Song? Bin ich verbunden mit meinem Instrument oder mit meiner Präsentation? Und dann bin ich noch mit dem Drumherum verbunden. Dann kann ein Auftritt richtig magisch werden. So, wenn du dich da wohlfühlst, dann macht dein Körper ziemlich automatisch das, was ihm gut tut. So, und ob es dann jemand stört, wenn jemand quasi ein bisschen mit dem Arm sich bewegt oder so, dann würde ich sagen, das ist nicht dein Problem. Ne? Und wenn jemand dich darauf auf der Basis bewertet, dann würde ich sagen, da hat er keine Ahnung vom Thema. Das heißt, das ist total wichtig, erstmal darauf zu gucken, wie fühle ich mich da wohl, was kann ich machen auf dem ganzen Bühnensetting, um mich wohlzufühlen, im ersten Schritt. Und dann kann man aus einer Sicherheit heraus oder aus einem guten Gefühl auch anfangen, mit der Körpersprache zu spielen. Weil wenn der Stress rausgeht, dann geht ja, sag ich immer, dann geht ein Gestaltungsspielraum auf. Ne? Und dann kann es ja sogar Spaß machen zu sagen, geh doch mal zwei Schritte bei dem Thema nach vorne. Oder hast du mal Lust, mit der Stimme ein bisschen anders ruhiger zu werden, eine Pause zu machen. Aber dann bekommt das was Spielerisches. Und wenn ich es andersrum mache, und das wird leider in Firmen ganz oft gemacht, dass dann Feedback gegeben wird, du hast zu viel Öms gesagt, kann man auch ganz viel zu erzählen. Öms kriegen auch immer Aufmerksamkeit. Ne? Es ist gar nicht so schlecht, sondern wenn ich Öms sage, dann hören mir auch Leute zu. Und wenn ich nur das zu bewerten habe, dann habe ich eigentlich kein gutes Feedback zu geben. Und das Zweite ist dann, ja, du hast dich vielleicht zu viel bewegt. So, wenn die Person, und das habe ich Leute, die sagen, ja, der Trainer hat mir mal gesagt, ich bewege mich zu viel. Wenn ich der Person dann sage, ja, da musst du drauf achten, dann macht die zwei Sachen in dem Moment. Sie versucht im Kontakt zu sein, wie wir zwei hier, im Gespräch oder mit dem Publikum und dem Thema und währenddessen noch irgendwie darauf zu achten, dass der Körper sich nicht so bewegt. Das kann man jetzt nicht so sehen, aber ich presse mich jetzt hier so zusammen. Das heißt, mein Kopf macht Multitasking. Das heißt, ich kann mich nicht mehr so wohlfühlen in der Situation, wie ich es in einer anderen Situation kenne. Und auch da, was passiert dann? Das kannst du dir eigentlich so vorstellen, wie wenn ich dir jetzt sage, liebe Sarah, ich erschrecke dich gleich noch. Ich sag dir nicht wann, ich sag dir nicht wie, ich sag dir nur, es wird wirklich heftig. Und das mache ich natürlich nicht, aber selbst im Spaß fängt unser Hirn an, so ein bisschen zu scannen. Das heißt, ich bin nicht mehr voll in dem Moment. Ne, so. Und wenn wir dann zu sehr auf die Körpersprache achten, zuerst, dann würde ich sagen, dann holen wir uns ein zusätzliches Stressfaktor. Ich würde immer erstmal innen und dann außen. Und ich habe auch mit Politikern zu tun, geht's auch vor den Bundestagswahlen und gibt's bald wieder Landtagswahlen. Da geht's auch um noch mehr quasi Sichtbarkeit. Da geht's auch um Etikette teilweise oder Protokolle. Da sind die wichtig. In den meisten Umfeldern bei uns zum Glück nicht so sehr. Sondern da kommt's eigentlich immer gut an, wenn ihr sagt, ja, hätte ich nicht so gemacht, aber hat er eigentlich ziemlich cool gemacht. Ne? Oder sie. Ne? War eigentlich ziemlich souverän. Und deswegen ist mir das bei der Körpersprache so wichtig, bevor man anfängt zu sagen, ja, man muss sich da mehr bewegen. So, nee, erstmal gucken, dass du dich da richtig wohlfühlst und das richtig genießt und dann mit dem Rest spielen.
Um sich richtig wohlzufühlen, sollte man natürlich idealerweise auch sehr gut vorbereitet sein. Also welche Rolle spielt die Vorbereitung? Es gibt da ja auch sehr unterschiedliche Typen. Also wenn ich das hier mal mit meiner Co-Moderatorin des Podcasts und mir vergleiche, ich formuliere immer sehr gerne ganz viel aus. Also sozusagen bis zur, auch wenn ich spannend, Veranstaltungen habe, sozusagen das Intro ist komplett ausformuliert. Ich habe es mir vorher mehrfach durchgelesen, kann es dann relativ frei sprechen. Und die macht so ein paar Stichworte und sagt dann so, ja, ist mir lieber, weil ich dann so im Flow bin und dann bin ich auch spontaner und so weiter, würde mich unfassbar nervös machen. Ja. Da gibt's wahrscheinlich kein richtig und kein falsch, aber es gibt natürlich auch immer wieder Situationen, wo man sich nicht wirklich vorbereiten kann.
Ja, stimmt. Oder nie eins zu eins, weil du nie weißt, was zum Beispiel als Frage kommt oder so. Ich hätte mich jetzt auch nicht perfekt vorbereiten können, weil ich weiß gar nicht, welche Fragen du mir stellst. Aber es gibt ein paar Sachen, die mir jetzt aus der Erfahrung immer wichtig sind. Wenn man jetzt vor allem auf die Musiker guckt, auf die Profimusiker, da gibt es auch ganz wirklich wahnsinnige Unterschiede, ist total interessant. Ich habe das Gefühl, dass viele überüben, weil sie das so gewohnt sind und das oft ein Mittel ist, um Aufregung zu leveln, weil man nichts anderes kennengelernt hat, dann übt man quasi noch mehr und das würde ich sagen, ist überhaupt nicht gut. So, da würde ich sagen, da muss man sich wirklich mit anderen Themen beschäftigen, aus einer professionellen Brille. Und dann geht die Übezeit auch, wird weniger. Und wenn ich jetzt so auf Erfahrung gucke, so in Unternehmenskontexten, da sage ich das so, ja doch, da wird manchmal falsch geübt. Wie ich sagen, oder da kommt gerne der Satz, ja, ich bin das mal durchgegangen. Und dann frage ich mich, was heißt das? Das heißt dann oft, ich habe diese Präsentation da durchgeklickt oder so oder mir meinen Zettel nochmal so durchgehen. Dann sage ich, das ist nicht üben. Ne? Das ist nicht wirklich nicht üben. Und dann frage ich mich auch, was der Anspruch ist. Ne? Wenn du natürlich den Anspruch hast, das wirklich richtig gut zu machen und auf der anderen Seite deine Papiere nicht und nicht in der Situation übst. Oder dich zum Beispiel, das kann man auch sagen, wenn man nicht weiß, was kommt, dann ist erstmal, kann man seine eigenen Statements üben, die man da einfach loslassen möchte. Und man kann Überraschungen üben mit jemandem. Jemand, der stört, jemand, der Fragen stellt. Das mache ich mit Musikern übrigens ganz oft, dass ich die bei ihrem Spielen wahnsinnig störe. Ja, das ist die schönste Aufgabe, wenn die für einen spielen. Und dann lenke ich die brutal ab mit den verschiedensten Dingen. Das wissen die natürlich vorher. Und die haben vorher Strategien, haben wir erarbeitet, damit die voll im Thema bleiben. Weil sie dann keine Chance haben. Sie dürfen sich auf mich nicht einlassen. Und das ist manchmal wirklich schwierig, damit die voll in ihrem Thema bleiben. Und das, man könnte sagen, das ist Hinlenkung durch Ablenkung.
Und die sich dann nicht vom Knallbonbon in, irgendwie in den Zuschauerrängen oder ja, was auch erzählt. Immer da so passiert, dann ja, ablenken
genau.
lassen.
Ja, genau. Ja. Also, dass man da nicht in Ärger kommt zum Beispiel, weil Ärger ist wieder Anspannung, dann gehen die Fäuste hoch, sondern da quasi möglichst bei sich bleibt. So und Energie spart auch wieder. Und genau darum geht's. Ne? Oder aus dem Fehler heraus, eine Fehlerfreundlichkeit ist ein Thema, sagt ja, mal weiter. Ne, darum geht's dann. Aber dann geht's dann wirklich um Trainieren, Probespiel üben und so weiter. Und das sind dann Leute, die sagen, ich möchte es wirklich genießen. Ich möchte, da ist noch mehr drin. Ich komme da noch an höhere Level dran. Und sowas kann man übernehmen. Also man kann wirklich richtig üben. Und ich würde sagen, wer nicht 10-mal seinen Vortrag laut gemacht hat, dann sage ich, bei meinen Klienten ist es nicht geübt.
Spannend, ja. Das heißt, man muss im Zweifel sich eine Kollegin schnappen, sagen, sorry, ist morgen wichtig. Ich halte dir das jetzt und du sagst mir,
ja, genau.
Kommt gut an, versteht man nicht und so weiter. Und da mache ich es nochmal und im Zweifel nochmal.
Ja.
Aber nicht zu viel.
Nicht zu viel und immer eine Kollegin oder einen Kollegen nehmen, die wohlwollend sind zu dir. Das ist ganz wichtig. Immer jemanden nehmen. Nicht jemand, der überkritisch ist, sondern nimm jemanden, der wohlwollend ist. Und sag vor, welche Form des Feedbacks dir wichtig ist. Worum geht's dir? Geht's dir um Inhalt? Geht's dir um Wirkung? Geht's dir um die Geschichte, geht es hier um Wörter, die man verstehen kann, dass man fokussiert auf eine Sache, weil sonst wird es zu komplex und bitte nicht per Video.
Wir müssen zum Schluss kommen leider, aber in einem Podcast, der Talk mit K heißt, müssen wir auch noch über Köln sprechen.
Köln in 30 Sekunden.
Deswegen kurze Fragen zum Schluss mit der Bitte um kurze Antworten.
Du musst kein Köln sprechen, oder?
Nein, du musst kein, also du kannst, wenn du möchtest. Nee, ich würde es jetzt aber gerne mal hören.
Nee.
Na gut.
Das hat Simon Pierce schon gemacht, habe ich gehört.
Ja, der kann das super.
Na
der ist
ja.
aber auch Schauspieler.
Naja.
Also ich glaube, ich war beeindruckt. Ich höre es mir nochmal an. Auch eine tolle Podcast-Folge, die wir hier
ja,
verlinken
absolut.
Werden in den Shownotes mit Basti Kampmann von Casala und Simon Pierce. So, drück dich nicht vor deinen Köln-Fragen, bitte.
Nein, mach ich nicht. Freue mich.
Wofür muss man Köln unbedingt lieben?
Ja, für die Herzlichkeit der Leute. Das ist schon irgendwie besonders.
Wenn du einen Tag lang König von Köln wärst, was würdest du sofort ändern?
Den Ebertplatz in eine schöne Oase verwandeln.
Wo ist in dieser Stadt außerdem noch Luft nach oben?
Weiß ich, ist die Kölner Oper eigentlich schon offen oder ist es?
Ich glaube nicht, nee. Nee. Ja, kommt irgendwann mal.
Komm.
So
ja,
hört man.
Ja.
Ja. Dein Lieblingsort in Köln?
Oh, mein Lieblingsort in Köln. Es gibt mehrere Lieblingsorte in Köln, aber ich liebe den Stadtwald. Der ist einfach wirklich wirklich toll. Und wo kann man schon zu einem Bundesliga-Stadion laufen? Durch den Wald. Gibt gar nicht mehr so viele. Und ich mag wirklich in Sülz den Gottesweg und das kleine süße Café Savoca.
Oh ja, das ist sehr schön. Hat sich damit auch die Frage nach deinem Lieblingsviertel in Köln beantwortet? Oder würdest du da was anderes nennen als Sülz?
Also ich wohne da, nö, das habe ich ehrlich gesagt gar nicht so. Ich entdecke eigentlich immer wieder, ich habe jetzt wieder ein bisschen Nippes entdeckt und so weiter. Und ich glaube, wenn ich da wohnen würde, würde ich mich ehrlich gesagt ziemlich genauso wohlfühlen.
Okay, also möchtest du dich nicht festlegen? Ist völlig in Ordnung?
Nee, habe ich nicht. Also habe ich wirklich nicht.
Wie würdest du Karneval einem Außerirdischen erklären?
Viel Glück.
Bist du eigentlich gebürtiger Kölner?
Nee.
Du bist Immi. Als du schon sagtest, du willst kein Kölsch sprechen, dachte ich mir, das muss ich jetzt aber hier noch investigativ rausfinden.
Ich komme aus Darmstadt, aus der südlichste Ecke Hessens. Und ich war dann in Frankreich zum Studieren und bin dann nach Köln gekommen. Ich kannte aber niemanden da. Und mir hat vor Jahren mal eine alte Freundin gesagt, ja, du wolltest schon immer nach Köln. Also eine Schulfreundin. Und ich so, echt? Da erinnere ich mich gar nicht dran. Dann bin ich seit 2005 hier mit Unterbrechung Und immer wieder zurückgekommen. Ja, das hat schon Heimatgefühle.
Gibt's irgendwas, wo du sagst, also ich mache jetzt dies und das und jenes, aber das wäre so ein Traum von mir in den nächsten Jahren, das möchte ich erreichen, beruflich, privat?
Wenn ich es mir aussuchen könnte, dann würde ich mit Mitstreitern und Mitstreiterinnen wirklich dafür sorgen, dass gerade hier Kinder und Jugendliche mit dem Thema Prüfungsstress und Nervosität nichts mehr zu tun haben, weil das bringt Kinder und auch gerade Leute aus den ärmeren Verhältnissen, die nicht so viel Unterstützung haben, auf einen unteren Lernpfad. Und es ist aus meiner und ich glaube auch von einigen anderen Sicht sehr leicht zu lösen. Und da fehlt es einfach nur an Zugängen.
Das heißt, integrieren vielleicht in Unterricht oder in außerschulische Aktivitäten, die Kinder und Jugendliche so machen. Also einfach, dass sie mit dem Thema in Berührung kommen.
Ja, genau. Also wir basteln gerade an so auch ein paar Ideen, die das ermöglichen können, beziehungsweise suchen dann nach Möglichkeiten, also im Sinne von Vereinen und so weiter. Genau, und versuchen Angebote irgendwie zu schaffen. Das dauert jetzt quasi noch so ein bisschen, aber das Tolle ist ja an der Arbeit, dass die Geschichten, die ich teilweise von Leuten höre, wo ich selber dachte, also keine Ahnung, ich habe für die Salzburger Festspiele mal mit Verena Altenberger gearbeitet und die Geschichten, ja, das ist ja spannend, das hat mir gerade jemand erzählt, der gerade so Sales-Gespräche hat, das ist ja verrückt irgendwie, obwohl der Kontext sich ändert oder jetzt so Prüfungssituation und das ist eigentlich total schön, wenn man da teilen kann. Und mit Kindern macht die Arbeit insofern, ist die teilweise nochmal spaßiger und leichter, weil die einfach mit.
Ich finde das eine sehr, sehr schöne Idee. Und wenn ihr das alles auseinanderklamüsert habt, dann wäre meine Bitte oder mein Vorschlag, dass du dem Kölner Stadtanzeiger Bescheid sagst. Weil vielleicht gibt es da ja was man teilen kann für Kinder und Jugendliche, die da Lust drauf haben. Oder für andere Vereine, die sich anschließen wollen oder Menschen, die sich anschließen wollen. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich werde deine Homepage auch in Shownotes verlinken, wer nach diesem Podcast Interesse bekommen haben sollte, sein Lampenfieber oder wie man es auch immer nennen mag, professionell anzugehen, um da Leichtigkeit reinzubringen, der findet da natürlich weitere Infos. Unser gemeinsamer Auftritt hier ist jetzt leider beendet. Mach's gut.
Schade, vielen Dank.
Und bis bald.
Bis bald, danke.
Kleiner Hinweis noch für alle zum Schluss. Wenn Sie den Podcast Talk mit K mögen, dann abonnieren Sie ihn gern kostenfrei auf einer der vielen Podcast-Plattformen, die es da draußen gibt. Ich freue mich über Kommentare, ich freue mich über eine Bewertung und natürlich freue ich mich auch über Fragen, Kritik oder Talkers-Vorschläge. Immer her damit an die E-Mail sarah.brasack@ksda-medien.de. Die Adresse wird natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Bis zur nächsten Woche sage ich Danke und auf Wiederhören.